Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Wenn jetzt wirklich Jakob Augstein hier sitzen würde, dann wäre hier wahrscheinlich nur noch Husten zu hören. Jakob Augstein ist heute krank, deswegen sitze ich hier. Das tut mir leid für Sie, beziehungsweise vielleicht werde ich auch der Aufgabe gerecht, ihn hier würdig zu vertreten. Mein Name ist Sebastian Puschner, ich bin bei der Wochenzeitung der Freitag für das Politik- und das monatliche Wirtschaftsressort zuständig. Herzlich willkommen hier im Maxim-Gorki-Theater in Berlin an den Radios, an den Smartphones, an den sonstigen Empfangsgeräten zum Radio 1 und Freitagssalon mit der Sozialdemokratin Simone Lange, der eigentlichen Hauptfigur des heutigen Abends. Schön, dass Sie da sind. Auch Frau Lange ist angeschlagen, aber noch nicht so angeschlagen, als dass sie uns hier etwas vorhusten müsste. Sie ist munitioniert mit Tee und Salbei-Bonbons und deswegen nochmal ein extra Danke, dass Sie da sind. Ich stelle Sie mal kurz vor. Sie sind 42 Jahre alt, 1976 in Rudolfstadt in Thüringen geboren. Sie sind dann Mitte der 90er Jahre nach Schleswig-Holstein gegangen, um dort an der Fachhochschule Diplom-Verwaltungswirtin zu werden, Fachbereich Polizei. Und dementsprechend waren Sie dann von 99 bis 2012 als Kriminalbeamtin in Flensburg tätig. Mitglied der SPD sind Sie, seit Sie 27 Jahre alt sind. Und nach der Zeit bei der Kripo waren Sie dann im Landtag von Schleswig-Holstein als Mitglied des Parlaments von 2012 bis 2016 und seit 2017 sind Sie Oberbürgermeisterin von Flensburg, knapp 100.000 Einwohner oben im Norden und zwar seit 2018 aber vor allem einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, weil Sie Andrea Nahles herausgefordert haben. Sie haben sich um den Bundesvorsitz der SPD beworben und dort ein achtbares Ergebnis von ungefähr 28% erreicht. Letzter Punkt, Sie haben vor kurzem ein Buch veröffentlicht, Sozialdemokratie wagen ist der Titel und das in Bezug auf den historischen Vergleich, das Wörtchen mehr fehlt im Titel. Das ist vielleicht auch schon eine Aussage an und für sich. Aber über die Sozialdemokratie und auch über die Sammlungsbewegung Aufstehen, deren Mitinitiatorin Sie sind, werden wir noch reden. Jetzt reden wir erstmal über Sie selbst. Frau Lange, als Sie 2001 in Flensburg Kriminalbeamtin waren, da fragte Sie einmal, so steht es in Ihrem Buch, ein Staatsanwalt, Sie sind ein Ossi? Das sieht man ja gar nicht. War das ein Einzelfall oder ist Ihnen so etwas öfter passiert?
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und an alle, die zuhören oder jetzt zuschauen sozusagen. Eine kleine Entschuldigung, meine Stimme ist eigentlich lieblicher. Aber ich denke, mit etwas Kunst komme ich heute Abend stimmlich durch. Ich habe mich 2 Tage lang an den heutigen Abend herangeschwiegen. Also Sie sehen schon das Produkt eines kleinen Genesungsprozesses. Schönen guten Abend also auch von mir. Nein, es war kein Einzelfall. Die meisten haben allerdings reflexartig reagiert und gesagt, das hört man gar nicht, weil ich natürlich als Thüringerin auch gerne mal dem thüringischen Dialekt verschrieben werde. Aber das sieht man gar nicht, war so ein bisschen exemplarisch. Erstens hat er echt gesessen. Ich habe es mir ja bis heute sozusagen gemerkt. Also bis heute ist das in meinem Gedächtnis. Und es hat auch ein bisschen was darüber ausgesagt, dass immer noch die Trennung so in den Köpfen vorhanden war. 2001 immer noch, ach, ihr Ossis. Und auf der einen Seite die Wessis, auf der anderen die Ossis. Und weil ich zu der Generation gehöre, meine ich sagen zu können, die das überhaupt gar nicht mehr so gelebt haben, weil sie 1995 habe ich Abitur gemacht, frei auswählen konnten, wo man seine Ausbildung beginnt oder wo man sein Studium beginnt, wo man sich sesshaft Familie gründen will. Und ich das ehrlich gesagt nie so wirklich für mich in Anspruch nehmen konnte, zu sagen, bin ich jetzt Ossi oder Wessi? War ich zu Hause, da war man irgendwie der Nordwossi, weil man nun den Osten verlassen hatte, war ich in Schleswig-Holstein, war man der Ossi. Also irgendwie wurde immer beides so deklariert und ich fand das immer ganz schade, weil ich gesagt habe, Mensch, nun lass das doch mal sein mit Ost und West. Wir sind doch irgendwie jetzt Gott sei Dank gemeinsam zusammen unterwegs.
Ja, sind wir das?
Ja, leider ja immer noch nicht. Die Unterschiede sind ja tatsächlich strukturell noch immer vorhanden und auch in meinen Augen Grund dafür, dass Ungleichheit eben zwischen den neuen und alten Bundesländern herrscht und diese Ungleichheit auch ein Stück weit zu diesem Unfriede führt, den wir ja beklagen.
Wir stehen ja vor einem Jahr, in dem es vor allem auch im Osten dieses Landes wegweisende Landtagswahlen geben wird, die auch auf die auch, aber nicht nur die SPD sicherlich bangen Blicks schaut. Zuletzt war hier im Radio 1 und Freitagssalon der Regisseur Andreas Dresen. Vielleicht haben Sie ja Gundermann auch im Kino gesehen. Der hat den bemerkenswerten, wie ich finde, bemerkenswerten Gesatz dort gesagt: Ich werde mir von keinem System der Welt mehr sagen lassen, dass Zustände gottgegeben sind. Das war so mit Bezug auf 89, 90. Man kann sie ändern, wenn sie einem nicht passen. Können Sie mit dieser Beschreibung etwas anfangen? Ich meine, Sie bei der Lektüre Ihres Buches auch so ein bisschen da zwischen den Zeilen herausgelesen zu haben.
Ich glaube, dass wir uns das vor allem alle miteinander nochmal neu bewusst machen sollten. Den Menschen in der DDR ist das sehr bewusst, weil sie natürlich diesen Systemwechsel einmal live erlebt haben. Ich ja auch. Im zarten Alter von 14 Jahren habe ich erlebt, dass durch diese Kraft der Menschen, nicht nur durch die innere Kraft der DDR, sondern eben auch durch die Kraft, die von außen kam, es kam ja von beiden Seiten diese Gott sei Dank friedliche Kraft, dann einer friedlichen Wiedervereinigung zu erleben, das ist schon etwas, was den Menschen ein bestimmtes Selbstbewusstsein, glaube ich, mitgibt und was sie heute ja unter falschem Deckmantel wieder auf der Straße rufen. Weil sie wissen, dass man ein System stürzen kann. Es gibt eine gewisse Anzahl von Menschen, die das jetzt ein Stück weit missbrauchen. Ich sage, ich will das System nicht stürzen. Ich möchte es gern besser machen mit demokratischen Instrumenten, mit demokratischen Methoden. Denn das ist so ein wahnsinniges Glück, dass gerade meine Generation in dieser freiheitlichen Demokratie aufwachsen konnten. Also wir haben die DDR bewusst erlebt, haben aber dann auch sehr schnell umdenken müssen. Wir haben sehr schnell lernen müssen, was es heißt, eigenverantwortlich zu leben, was es heißt, auch eine Familie eigenverantwortlich zu gründen, ohne dass ein bevormundender Staat dafür sorgt, dass du eine Wohnung kriegst und dass für all das gesorgt ist, sondern du musst für dich selber sorgen. Das mussten meine Eltern lernen, die damals Mitte 30 waren. Niemand hat ihnen übrigens damals geholfen. Die Menschen waren ein Stück weit mit dieser Aufgabe auch auf sich allein gestellt. Ich glaube, das ist etwas, was man sich heute noch mal bewusst machen muss. Und es gab für all die Menschen keine echte Demokratieschule. Also zu lernen, was heißt eigentlich Demokratie zu leben, zu erleben und Demokratie für sich in Anspruch zu nehmen, das hat ja keiner mit denen gemacht. Und ich glaube, dass wir aber heute dahin zurückkehren müssen, junge Menschen, wie aber auch erwachsene Menschen, immer auch demokratisch zu schulen, damit wir in friedlichen und ruhigen Prozessen unser System besser machen können.
Sie haben ja gerade von Missbrauchen gesprochen in Bezug auf so dieses Miterleben des systemstürzenden Momentums, dass sich von einer Sekunde auf die andere sozusagen alles ändern kann. Jetzt erleben wir ja gerade so ein Momentum auch in unserem Nachbarland Frankreich. Verfolgen Sie, was dort vor sich geht und was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die Bilder aus Paris und vor allem aber auch aus dem ländlichen Frankreich sehen?
Auf der einen Seite natürlich, Gewalt geht gar nicht. Also ohne Frage. Auf der anderen Seite denkt man natürlich lange darüber nach, wie groß muss die Wut dieser Menschen sein, dass sie es tatsächlich offenbar nur noch auf diesem Wege kenntlich machen wollen. Sie könnten es auch auf anderen Wegen. Also das muss uns wirklich alle Antennen hochgehen lassen. Denn ich denke, es ist unabdingbar klar zu machen, dass Gewalt einfach nicht toleriert werden kann und darf. Aber auch, dass die politisch Verantwortlichen jetzt mit entsprechenden Angeboten dagegen steuern müssen und sich nicht zurücklehnen können in der Feststellung, Gewalt ist nicht erlaubt, sondern sie müssen tatsächlich neue Angebote, neue Rahmenbedingungen schaffen, die Menschen dann auch annehmen und wahrnehmen. Da geht die Verantwortung der politisch Verantwortlichen wirklich drüber hinaus.
Ihre Aufstehen-Mitinitiatorin, linken Fraktionschefin, Sarah Wagenknecht hat vor kurzem ein Interview gegeben, da hat sie sich ähnlich wie Sie auch von dieser Absage an Gewalt formuliert und hat aber sich mehr von solch ja doch vehementen Protest auch in Deutschland gewünscht. Können Sie das nachvollziehen? Müssen die Menschen erst noch virulenter, sichtbarer überhaupt auf die Straße hier gehen, damit tatsächlich die Politik das aufnimmt und etwas ändert?
Ja, ich wünsche mir auch, dass die Menschen in vielen Teilen sich lebendiger demokratisch einsetzen. Da ist auf die Straße gehen nicht die einzige Antwort. Also es ist jetzt nicht mein Aufruf zu Monotum, lasst uns immer nur auf die Straße gehen. Ich wünsche mir gestalterisches Mitmachen. Also auch viele Menschen, die sich tatsächlich abgewandt haben, die seit Jahren nicht mehr wählen gehen, die Gruppe der Politikverdrossenen, furchtbares Wort übrigens, wird ja durchaus größer oder ist in den letzten Jahren gewachsen, denen nochmal ein neues Angebot zu machen und zu sagen, ja, dann kommt, dann trefft euch, dann organisiert euch neu. Dann sagt ihr, wie ihr euch die Strukturen wünscht, aber um Himmels Willen tut es halt. Tut etwas Konstruktives, bringt euch ein, auf die Straße gehen, demonstrieren, das ist ein gutes Mittel und gutes Recht, es ist aber nicht das Einzige, sondern sich wirklich inhaltlich vorzubringen, zu sagen, ich kann es besser, mutiger sein, sich zu zeigen, das wünschte ich mir durchaus viel, viel mehr, das wünschte ich mir auch innerhalb meiner Partei übrigens viel, viel mehr, um mal ganz kurz auf meine Kandidatur einzugehen. Es war ja eigentlich ein trauriger Anlass, der mich dazu bewogen hat, kurz vor 12 zu sagen, ich kandidiere auch. Denn es hätte viel mehr dieses Angebot schon viel früher geben müssen, innerparteilich aufzurufen, wen haben wir denn in unseren Reihen? Und es gibt in einer Partei wie der SPD viel, viel mehr, die sich nach vorne trauen sollten, die eine Partei führen können, es nur nicht tun. Die trauen sich nicht oder ich weiß nicht warum, gibt vielleicht verschiedene Beweggründe, was aber ganz schade ist. Weil wir brauchen diese Kräfte, wir brauchen diese vielen verschiedenen Angebote, um eine Auswahl zu haben, um eine Wahl zu haben und um die besten Konzepte zu streiten. Wettbewerb beflügelt, das ist das Einzige, was in einer Demokratie, glaube ich, wirklich auch uns selbst aus der eigenen Kraft neue Energie geben kann.
Als Sie Ihre Kandidatur bekannt gegeben haben und dann Ihre Osterferien damit verbracht haben, durch das Land zu reisen und die SPD-Basis zu treffen, in vielen Orts, in vielen Kreisverbänden und so weiter gesprochen haben, diskutiert haben, da haben Sie so, beschreiben Sie es, eine Art Wechselstimmung ausgemacht. Also erste Veranstaltung war, glaube ich, hier in Berlin-Spandau, viel Applaus, rhythmisches Klatschen, viel Zustimmung und so weiter. Wie würden Sie denn, Sie reisen jetzt nicht mehr durch das Land jeden Tag. Doch, tun Sie? Okay, gut. Dann erzählen Sie uns, wie ist die Stimmung an der SPD-Basis jetzt?
Genauso. Ich war am Samstag in Pfaffenhofen. Jetzt wird jeder fragen, wo ist Pfaffenhofen und warum fahren Sie jetzt um Gottes Willen nach Pfaffenhofen? Weil ich schlichtweg eine Einladung bekommen habe von der SPD in Pfaffenhofen. Die haben am Samstag auf den Tag genau 100 Jahre SPD Pfaffenhofen gefeiert. Vor genau 100 Jahren war dort die SPD Bayerns übrigens, nicht die SPD Pfaffenhofen, sondern die SPD Bayerns gegründet worden. Und die haben sich überlegt, wir wollen Simone Lange haben. Das ehrt mich. Es waren 100 Gäste gekommen, überwiegend SPD-Mitglieder, aber auch Nicht-SPD-Mitglieder waren da. Und die Stimmung ist genauso wie damals, als ich sozusagen auf Wahlkampftour gewesen bin. Der Frust sitzt tief, allerdings sitzt der so tief, dass das auch an dem Selbstvertrauen der eigenen Kraft genagt hat. Als ich dort meinen Vortrag gehalten hatte, hat man richtig gemerkt, da lässt sich echt was mobilisieren. Und ich sage ja immer, da kommt keiner um die Ecke und erledigt das für uns. Das müssen wir schon aus der eigenen Kraft hinkriegen. Das heißt, die Ortsvereine, die Kreisverbände, die Landesverbände, da müssen die Mitglieder schon aus eigener Kraft kämpfen. Das macht keiner von außen. Und da merkt man aber, dass die SPD auch in ihrer Mitgliedschaft echt müde geworden ist. Also es ist schon erstaunlich, dass auch in Bayern, da hat man ja nun also die historische Wahlniederlage erlebt mit unter 10%. Bei der Wahl vor 5 Jahren waren es, glaube ich, noch über 20%. Und es passiert nichts. Also da gibt es keinen Rücktritt, da gibt es keine Rücktrittsforderung, da gibt es keinen, der aufsteht und sagt, ich kann das besser, ich biete was Neues an. Da passiert nichts. Und wir erleben Ähnliches in anderen Bundesländern. Und ich habe mal die Frage gestellt, ist das das leise Sterben der SPD? Also das wäre vor vielen Jahren gar nicht möglich gewesen. Da hätte es Rücktrittsforderungen gegeben. Das ist übrigens keine Majestätsbeleidigung, sondern Personalwechsel gehört zur Demokratie dazu. Das findet heute nicht mehr statt. Und es ist aber ein Zeichen von auch Ratlosigkeit, obwohl es viele Möglichkeiten gibt zu handeln. Eine davon ist, aufzustehen und sagen, ich mach das. Und interessanterweise wurde ich, das Wort, das ich am meisten gehört hatte, war ja, Mann, bist du mutig. Ich sag, was habe ich denn gemacht? Ich habe einen Brief geschrieben. Wenn das schon als mutig gilt, also dann mache ich mir auch langsam Gedanken um den Zustand der SPD. Ich glaube, mutig wäre, mit wirklich progressiven Konzepten mal die Politik Deutschlands anzugreifen. Aber eine Bewerbung, das ist doch sozusagen das ist doch das, was Demokratie ausmacht. Ohne Bewerbung ist Demokratie ja gar nicht mehr vorhanden. Und das den Mitgliedern wieder bewusst zu machen, sie aufzufordern. Ich habe auch gesagt, ich fordere alle Bürgermeister und Oberbürgermeister des Landes auf, sich zu zeigen. Die haben mal Wahlen gewonnen, die haben Menschen überzeugt, die können was vorweisen, die können mit einem ganz geraden Rücken auch mal sagen, ich mische mich in Berlin ein, ich weiß, wie das Leben hier vor Ort funktioniert. Und da wünschte ich mir einfach mehr davon.
Sie hören den Radio 1 und Freitagssalon aus dem Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Heute nicht mit Jakob Augstein, der ist krank, sondern mit Sebastian Puschner und mit Simone Lange. Und jetzt, Frau Lange, haben wir über die SPD-Basis und ja auch eigentlich schon so ein bisschen über die SPD-Spitze geredet. Ich könnte jetzt lakonisch fragen, was macht denn die Erneuerung? Aber das spare ich mir, sondern frage Sie einfach, was bewegt denn Menschen wie Andrea Nahles, wie Olaf Scholz, Ihrer Meinung nach, Ihrem Eindruck nach, so zu handeln, wie sie handeln und eben nicht, wie sie das vor kurzem gefordert haben, zurückzutreten, den Weg freizumachen zu Urwahlen, zu Abstimmungen der Basis. Sind es wirklich, wie manche immer behaupten, die Posten, die Dienstwagen, die Macht, die Pfründe? Ich weiß nicht, ich glaube das ja selbst irgendwie nicht so ganz.
Naja, also ich glaube schon, dass in jedem Politiker, und davon kann ich mich gar nicht frei machen, immer auch die Lust auf Macht steckt. Ich glaube, sonst könnte man das Amt auch gar nicht ausfüllen, weil Macht kommt ja von Machen. Und Macht im positiven Sinne ist auch gut. Denn ich will ja etwas verändern, ich will ja machen. Und ich glaube, für jeden persönlich, ob jetzt Andrea Nahles, Olaf Scholz oder für jeden anderen, gilt das insofern auch. Also die haben einen persönlichen Anspruch, weil sie zu Recht auch etwas vorweisen können. Olaf Scholz war erster Bürgermeister in Hamburg, wird viel bewegt und hat wahrscheinlich eine persönliche Agenda. Das ist das eine. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum sie nicht im Sinne der Sozialdemokratie tatsächlich neue Prozesse anstoßen. Warum sie immer in dieser geschlossenen Haltung tatsächlich ein Stück weit mit dafür sorgen, sich die Posten zuzuschieben, ist ein schreckliches Wort, aber ein bisschen so passiert das ja gerade. So ist es passiert, als Martin Schulz aus der Tür gekommen ist und gesagt hat, Andrea Nahles soll Fraktionsvorsitzende werden. Und einige Tage später kommt er aus der Tür, ja, Andrea Nahles soll Parteivorsitzende werden. Das hat ja mit Demokratie nichts mehr zu tun. Und das verärgert die Mitgliedschaft und das kann eigentlich auch an Andrea Nahles nicht vorbeigehen. Dass solche Prozesse, das hat gar nichts mit ihrer Person zu tun. Allein der Prozess hat die Mitglieder verärgert. Und meine Erwartungshaltung ist, dass sie, die es früher ja mal selbst propagiert hat, bei der nächsten Bundesvorstandswahl, die schon im nächsten Jahr ansteht, den Prozess öffnet und sagt, okay, Bundesvorstandswahl, ich bin Vorsitzende, ich stehe für Erneuerung, also erneuern wir den Prozess. Es geht um den Weg, der sich erneuern muss, um die Möglichkeit zu öffnen und zu sagen, bewerbt euch. So wie sie es neulich ausgerufen hat, wer meint, es besser zu können, solle sich melden. Ich wünsche mir diesen Satz in 2019 in Vorbereitung auf die Neuwahl des Bundesvorstandes. Dann hoffe ich, dass sie den Satz wiederholt.
Wann soll die denn stattfinden? Weil wir haben ja da so eine große Koalition und die hat so einen Koalitionsvertrag und da steht sowas von Halbzeitbilanz drin. Und dann gibt's auch noch irgendwie die FDP, die mir, glaube ich, gefühlt tagtäglich Pressemitteilungen schickt, in denen sie sagt, sie seien jetzt bereit für Jamaika ohne Angela Merkel. Also wie geht's weiter mit dieser großen Koalition und wann soll sich denn die SPD nächstes Jahr treffen, um einerseits in Bezug auf die GroKo zu entscheiden, wie damit weiterzuverfahren ist und andererseits in Bezug auf den zukünftigen Vorstand?
Und das gehört auf den Bundesparteitag. Dafür sind Bundesparteitage da. Und wenn dafür nicht ein Bundesparteitag ausreicht, muss man zwei machen. Ich glaube, das ist ein leichtes, das zu organisieren. Und es ist auch total wichtig, das zu organisieren.
Im Frühjahr oder erst im Herbst? Reicht im Herbst oder?
Wir haben im Mai Europawahlen. Da müssen wir kämpfen. Deswegen wäre es schon schlau, nach der Europawahl so einen Parteitag zu machen, um sozusagen erstmal für die eine Wahl auch kämpfen zu können, die Mitglieder nicht zu überstrapazieren und nach der Europawahl dann die entsprechenden Parteitage anzusetzen. Sie sind notwendig, das ist Fakt. Und wir haben eine Satzung, an die sollten wir uns halten. Wir müssen uns schon deshalb an das halten, was wir in Satzungen und Regelwerken festgehalten haben, um Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Das ist ja unser allergrößtes Problem. Unser Problem sind ja nicht unbedingt die Programme. Natürlich müssen wir auch programmatisch deutlich besser werden. Auch das, dazu habe ich mich ja geäußert. Aber viel größer ist noch das Problem unserer Glaubwürdigkeit. Selbst mit einem neuen Programm dürfen wir das Thema Glaubwürdigkeit nicht liegen lassen. Denn viele Menschen schalten ab, wenn die SPD spricht. Die hören gar nicht mehr zu. Ja, die fragen, aus welcher Partei kommst du, in SPD? Ach, hör auf. Und du hast noch nicht mal drei Sätze sagen können. Das wissen wir alle. Die Frage ist ja mal, wie gewinnt man Glaubwürdigkeit zurück? Im Grunde nur, indem man wirklich beweist, dass man das, was man sagt, auch tut. Und das Problem bei einer verlorenen Glaubwürdigkeit ist, dass du es 8-mal beweisen musst. Es reicht nicht ein Beweis. Du musst es mindestens 8-mal beweisen, bis sie anfangen, dir wieder zu glauben.
Sie haben ja hörbar den Glauben an die Zurückgewinnung der Glaubwürdigkeit noch nicht verloren. Das geht aber nicht allen so. Der Sozialdemokrat Marco Bülow, mit dem Sie sich auch eng austauschen, ist vergangene Woche aus der SPD ausgetreten. Er war immer seit 2002 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter in Dortmund. Und er hat dann jetzt letzte Woche aufgegeben, erklärt, ich bleibe Sozialdemokrat auch außerhalb der SPD. Geht das denn?
Das geht ganz bestimmt. Unsere Bundesrepublik hat über 80 Millionen Menschen, die in ihr leben. Und nur 430.000 davon sind Mitglied der SPD. Ich bin davon überzeugt, dass die Mehrheit der Menschen in unserem Land sozialdemokratisch denkt. Ich glaube, deshalb ist die Hoffnung in Deutschland auch so groß, dass die Sozialdemokratie erstens überlebt und zweitens sich tatsächlich zukunftsorientiert zeigt, frisch zeigt, neu zeigt, damit sie wieder wählbar ist. Und genau an diese Menschen müssen wir denken. Er ist uns im Moment als Mitstreiter, als aktives Mitglied in der SPD verloren gegangen, ja, aber nicht als Wähler. Und Mitdenkender. Und wir kommen gar nicht umhin, uns als Partei zu öffnen, um wieder gewinnen zu können. Und im Moment sieht es aber nicht nach Öffnung aus, weil leider auch Andrea Nahles als Parteivorsitzende immer noch diesem alten Credo Geschlossenheit hinterherhängt und immer wieder zur Geschlossenheit aufruft, obwohl ich behaupte, genau das ist unser Problem. Die Partei muss sich öffnen und die Partei hat, das kann man auch in ihrer Geschichte erkennen, immer dann Wahlen gewonnen, wenn sie sich geöffnet hat, wenn sie sich den Menschen geöffnet hat, wenn sie sich transparent gezeigt hat, zum echten Mitmachen aufgerufen hat, auch Menschen, die vielleicht nicht Mitglied sind, aber die man einladen muss zum Diskutieren. Keine geschlossenen Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen, für Transparenz sorgen, auch das sorgt für Glaubwürdigkeit.
Das ist wirklich wacker, aber ich lese Ihnen jetzt mal was vor. Der Typ ist kein Verlust, eine ewige Ich-AG. Der hat mit der SPD noch nie nichts was zu tun gehabt. Das hat Ihr Genosse Johannes Kahrs, Mitglied des Deutschen Bundestags, ebenso für die SPD nach dem Bülow-Rücktritt gesagt. Ich meine, ist nicht irgendwann mal auch selbst für Sie der Punkt erreicht, an dem Sie sagen, nee, auf den Laden habe ich keinen Bock mehr, ich kehre dem jetzt den Rücken?
Naja, es gab schon viele Momente, wo ich natürlich auch gehadert habe, keine Frage. Aber dann nehme ich mir immer die Geschichtsbücher der SPD und fange sozusagen wieder ganz von vorne an, weil ich mich einfach weigere aufzugeben. Und ich weigere mich zu kapitulieren, habe ich auch neulich auf einer Veranstaltung gesagt. Denn es ist ein Stück weit kapitulieren, auch wenn Marco Bülow jetzt zuhört und das vielleicht ungern hört. Ich kann ihn aber verstehen, wenn natürlich so ein menschlicher Umgang in der SPD geführt wird. Und ich habe auch einige Erfahrungen gemacht mit solchem Umgang. Das hält ein Mensch irgendwann einfach nicht mehr aus. Und das ist eben der Punkt, wo die SPD sich durch eine Haltung, die sie zulässt. Also bei sowas hätte ich mir von der Parteivorsitzenden gewünscht, dass sie das öffentlich rügt. Das geht nicht. Das ist unmenschlicher Umgang. Das lesen alle Menschen unserer Republik und fragen sich, ach so, wenn man so in der SPD miteinander umgeht, jetzt mal unabhängig von den Inhalten, das reicht, glaube ich, schon, um ganz viel kaputt zu machen. Menschen als Typen zu bezeichnen, ja, die sich viele Jahre eingesetzt haben, ich glaube, der hat seinen Wahlkreis gewonnen, der hat andere Menschen davon überzeugen können, Sozialdemokratie zu wählen, und der wird dann bezeichnet als, der Typ ist kein Verlust, also schlechter geht's eigentlich nicht. Und ich, leider weiß ich, dass das sozusagen ja nur eins der Dinge ist, die da so öffentlich werden. Hinterm Vorhang finden mehrere dieser Dinge statt. Aber die Menschen merken das. Und deswegen kriegen wir auch die Quittung dafür. Ich kann eigentlich immer nur, und das tue ich auch auf jeder Veranstaltung, die Mitglieder unserer Partei bitten und aufrufen, geht wieder gut miteinander um. Lasst uns streiten, lasst uns unterschiedlicher Meinung sein. Das muss doch völlig okay sein. Aber lasst uns vor allem gut miteinander umgehen. Und ich weiß nicht, ich glaube behaupten zu können, über mich ist viel geschrieben worden. Ich habe hunderte von Interviews gegeben, nicht nur im letzten Jahr, sondern auch die Jahre zuvor. Ich bin ja mittlerweile 15 Jahre aktiv. Aber ich glaube, zu sowas habe ich mich nie hinreißen lassen. Ich habe mich auch nie persönlich über Ralf Stegner oder Andrea Nahles geäußert. Ich habe es immer an der Sache festgemacht. Und wenn ich mal sowas gesagt haben sollte, dann soll mir das mal jemand zeigen, dann würde ich mich dafür entschuldigen. Aber ich wünsche mir, dass vor allem hochrangige Politiker, die im Bundestag sitzen, die dort echt, das ist ja nicht irgendwer, ja, dass die öffentlich gerügt werden für solche Äußerungen, das ist für mich eigentlich unabdingbar.
Wir können diesen Wunsch jetzt hier nicht erfüllen, aber wir können noch anfügen, dass Johannes Kahrs Sprecher des konservativen Seehamer Kreises in der SPD ist und dass dieser Seehamer Kreis Anfang 2018 gewarnt hat, wenn die SPD Nein zur Großkoalition sagt, dann wird sie auf 15% abstürzen.
Genau, jetzt haben wir Ja gesagt und stehen bei 14.
Sie sagen es. Der Marco Bülow, über den wir gerade geredet haben, aber der teilt ja mit Ihnen eine Eigenschaft. Sie sind beide Mitinitiatoren von Aufstehen, der Samluxbewegung. Wenn ich über Aufstehen jetzt so um mich herum so Sachen höre, dann höre ich im Grunde genommen immer so zwei unterschiedliche Aussagen zurzeit. Die eine ist, ach, die sind doch schon tot, bevor sie überhaupt lebendig waren. Und die andere ist, die müssen jetzt eine Partei werden. Was ist treffender, wenn Sie die Auswahl zwischen den beiden Sachen haben?
Keins der beiden trifft zu. Ich habe mich immer dafür ausgesprochen, dass Aufstehen nicht das Ziel haben darf, eine Partei zu werden, sondern dass es tatsächlich ein Angebot sein muss, eine Form von Vorfeldorganisation zu Parteienpolitik, die breit aufgestellt ist und die vor allem sehr niedrigschwellig den Menschen vor Ort ein Angebot sein muss, sich unter diesem Label zu organisieren und ein Stück weit zu initiieren, dass Menschen überhaupt wieder zusammenkommen, die mit Politik schon lange nichts mehr am Hut haben.
Wie klappt das denn?
Also wir erleben aktuell, dass wir auf der regionalen Basis, kommunalen Basis tatsächlich sich dort viele Gruppen gründen, auch von Menschen, die eben nicht aus Parteien kommen, die sagen, da habe ich Lust. Partei? Nee. Also erstmal bei dem Wort Partei schon abgeschaltet, aber die sich plötzlich treffen. Und ich halte das für unterstützenswert im Sinne von, die sollen dort sich mit Politik beschäftigen, sie sollen sich austauschen, sie sollen durchaus auch ihre eigenen Strukturen kreieren. Wir, also ich selbst bin ja sozusagen auch ein Stück weit verdorben, bin jetzt 15 Jahre in der Politik aktiv. Wenn mich einer fragt, wie gründet man eine Partei, dann würde ich das wahrscheinlich genauso machen, wie man es immer gemacht hat, weil man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Man wird ja irgendwann betriebsblind. Aber Menschen, die damit nichts zu tun haben, die kommen nochmal mit frischen, neuen Ansätzen. Das ist die Idee. Die Umsetzung ist immer nochmal eine andere Sicht der Dinge. Und auf die muss man jetzt, glaube ich, auch achten. Die Idee aufstehen ist ganz, ganz jung. Und die Kunst ist es jetzt, sich nicht medial zerreiben zu lassen, den Menschen Zeit zu geben, auch die Möglichkeit, eine Anleitung zu geben, auch im nächsten Jahr nochmal das Thema zu bewegen, wie legitimieren sich diese Menschen jetzt? Wer ist eigentlich Sprecher? Gibt es einen Vorstand? In welcher Form soll das eigentlich fortgeführt werden? Ich werbe sehr dafür, sich diese Zeit zu nehmen. Ich bin nach wie vor auch gerne die mit gewesen, die es mit angeschoben hat, habe mich aber bewusst dann auch ein Stück zurückgenommen, weil ich gesagt habe, so Berufspolitiker wie ich sollen eben nicht vorne weglaufen, sondern tatsächlich in der Fläche stärken und ein Stück weit schauen, welche Themen sind es denn, die die Menschen bewegen. Es muss breit aufgestellt sein, es darf nicht dominiert sein von einer Partei. Unter dieser Haltung wünschte ich mir schon, dass es noch einen Fortgang von Aufstehen hat. Wir werden sehen.
Sie haben damals, als Aufstehen losgelegt hat, unserem Autor Wolfgang Michael im Interview mit dem Freitag gesagt, dass eine Bedingung für Aufstehen oder dafür, dass Sie bei Aufstehen mitmachen, ist, dass echte Pluralität gewünscht ist. Und das sahen Sie damals im Grunde genommen dadurch gewährleistet, dass, ich zitiere, sich zwei Politikerinnen wie Sarah Wagenknecht und ich, die in der Migrationspolitik deutlich unterschiedliche Positionen vertreten, trotzdem darauf verständigen können, dass eine Bewegung nötig ist, die alle progressiven Kräfte bündelt und so weiter. Ist diese Bedingung nach wie vor gegeben?
Naja, Sarah Wagenknecht und ich, wir haben ja beide unsere Haltung behalten. Also insofern, wir stehen auch im Austausch. Und wir pflegen auch ein sehr kollegiales Miteinander. Und das ist genau, ich glaube, das ist auch
da
das...
Da haben Sie ja vielen Leuten aus der Linkspartei was voraus.
Dazu muss ich mich, glaube ich, auch nicht äußern. Das muss die Linkspartei mit sich ausmachen. Mir geht's vor allem darum, ich glaube, die Menschen... Die ganz normalen Menschen, unsere Wählerinnen und Wähler, unsere aller Wählerinnen und Wähler sozusagen, ich glaube, denen dürstet auch danach ein kollegiales Miteinander zu erleben und zu erleben, dass man total unterschiedlicher Meinung sein kann und dass man aber trotzdem einen Umgang pflegt, der eben respektvoll ist und der nicht durch gegenseitiges Anschreien oder permanentes ihr seid aber blöd oder doof, dieses plumpe Auseinandersetzen von politischen Gegnern. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute sind es leid. Und das ist auch ein Stück weit das, was ich gerne dann zeige. Und auch mit Robert Habeck, wir stammen beide aus Flensburg und wir kennen uns ein Stück weit gut, weil wir in der gleichen Legislaturperiode in Schleswig-Holstein im Landtag gewesen sind, in einer Koalition. Auch mit Robert Habeck kann ich über bestimmte Dinge echt streiten. Da bin ich komplett anderer Meinung als er. Aber wir haben immer einen sehr, sehr respektvollen Umgang miteinander gepflegt, öffentlich wie nicht öffentlich. Und das ist das, was fehlt. Deswegen schalten auch viele Menschen ab.
Wie unterschiedlich ist denn Ihre Meinung mit Robert Habeck in Bezug auf die Zukunft des deutschen Sozialstaates? Stichwort Hartz IV. Weil Robert Habeck hat als Grünen-Chef so mal eben in zwei Blog-Einträgen was gemacht, worauf man in Bezug auf die SPD immer noch irgendwie so wartet. Er hat eine relativ konkrete so Richtung vorgegeben, wohin es gehen soll mit Hartz IV. Haben Sie sich das durchgelesen? Haben Sie sich damit beschäftigt? Sind Sie der Meinung? Finden Sie das gut? Finden Sie das schlecht?
Erstmal finde ich gut, er hat eine konkrete Idee. Ne? Und mich ärgert es natürlich schon auch für meine Partei, dass er sozusagen etwas hineingestoßen ist, wo die Antwort eigentlich hätte von uns kommen müssen. Aber das Einzige, was die SPD macht, auf die Grünen zu schimpfen, statt mit eigenen Inhalten zu glänzen. Und da muss man neidlos anerkennen, die Grünen gewinnen im Moment die Menschen. Sie gewinnen die Wählerinnen und Wähler, weil sie A, nicht so verstaubt auftreten wie wir und weil sie tatsächlich mit neuen und frischen Ideen auch ein Stück weit aufwarten lassen. Natürlich müssen sie jetzt beweisen, ob sie es auch konsequent umsetzen. Also das, was den Grünen bevorsteht, ist schon auch ein Kraftakt. Ich wünschte mir das nur für meine Partei. Wenn ich, und das tut ja jeder, der zum Beispiel auch im Netzwerk Twitter unterwegs ist, die Tweets unserer Partei nachvollziehe, dann habe ich manchmal das Gefühl, die Mehrheit dieser Tweets beschäftigt sich mit anderen Parteien, statt mit eigenen Impulsen zu kommen. Die Menschen wollen nicht, dass wir mit Fingern auf andere zeigen. Die wollen, dass wir eigene Ideen einbringen, um uns daran auch messen zu lassen. Und deswegen bleibe ich dabei, wir brauchen unbedingt eine inhaltliche Erneuerung, aber wir brauchen eben auch Menschen, denen man das abnimmt. Ja? Menschen, die dafür stehen, dass sie es dann auch echt durchziehen. Und da haben wir im Moment, glaube ich, nicht die besten Leute an der Spitze.
Sie hören den Radio 1 und Freitagssalon aus dem Maxim Gorki Theater in Berlin mit Simone Lange aus Flensburg. Und Flensburg, das ist ja nah an Dänemark und Sie haben eine große dänische Minderheit dort. Wenn ich recht informiert bin, dann gehen Ihre Kinder auf die dänische Schule dort. Und wenn wir jetzt gerade schon angefangen haben, über den Sozialstaat zu reden, wenn man über Protest, der sich artikuliert, geredet haben und wenn wir letztendlich auch so ein bisschen Migrationspolitik gestreift haben, dann nehme ich das jetzt mal zum Anlass zu fragen, was ist denn in Dänemark los, Frau Lange? Da regiert ein Rechtsblock, da machen jetzt gerade, das ist die jüngste Meldung, Schlagzeilen, eine Ankündigung, dass auf einer einsamen Insel, die mal das Virusforschungszentrum des staatlichen Veterinärinstituts beherbergt hat oder es noch tut, Flüchtlinge auf ihre Abschiebung warten sollen. Ist das so ein bisschen, könnte das so ein bisschen auch die Blaupause sein von dem, was uns droht? Oder erklären Sie uns vielleicht erstmal, was aus diesem einstigen linksliberalen Vorzeigeland geworden ist?
Naja, die dänische Volkspartei, das ist, ich sage immer ganz vereinfacht, sozusagen die dänische AfD, die hat sich schon vor geraumer Zeit sehr viel Raum erobert in Dänemark. Und die dänische Sozialdemokratie macht in meinen Augen den Fehler, das in Teilen durchaus zu unterstützen. Und wir erleben schon mindestens seit 3 Jahren in Dänemark den deutlichen Rechtsruck mit sehr populistischen Maßnahmen. Wir leben direkt in Flensburg an der deutsch-dänischen Grenze, also zum Grenzübergang sind es 3 Kilometer. Dort haben wir im Jahr 2000 die Schlagbäume abgebaut. Ich kenne noch die Schlagbäume, die Grenzkontrollhäuschen, die dann abgebaut wurden und wir ja in einer ganz offenen Region, wo man nur noch durch die Flagge selbst erkannte, dass man jetzt das Land wechselt. Dort stehen seit 3 Jahren wieder Kontrollhäuschen und es kam sogar dazu, dass in Dänemark dann beschlossen wurde, auch Soldaten wieder an der Grenze aufzustellen, also viel und starkes Personal dort an der deutsch-dänischen Grenze. Und hinzu kommt, dass jetzt ein Phänomen, nämlich die afrikanische Schweinepest, die in Europa unterwegs ist, als Vorwand dazu genutzt wird, zwischen Dänemark und Deutschland einen, ich glaube, 2,40 Meter hohen Zaun bauen zu lassen. Mit dem Argument, in Dänemark, muss man wissen, ist die Schweinezucht sozusagen, hat einen großen Wirtschaftsanteil. Das ist wirklich nicht zu verachten. Und aber unter dem Vorwand der afrikanischen Schweinepest und der großen Angst, jetzt könnte dort in dem Bereich sozusagen das große Schweinesterben eintreten, will man diesen Zaun bauen. Das ist natürlich Quatsch, weil alle Experten wissen, dass der Zaun völlig untauglich ist, um diese Schweinepest aufzuhalten. Aber die dänische Volkspartei nutzt es, um sich weiter zu isolieren, um weiter abzuschotten.
Und warum ist sie damit erfolgreich? Schweinepest hin oder her, Internierungen auf einsamen Inseln hin oder her. Was ist das? Wie lange geht diese Entwicklung schon? Haben die Dänen uns sozusagen da was im Anführungszeichen voraus? Oder?
Also einen besonderen Vorschub hat die Entwicklung genommen, als 2015 Dänemark eines der Transitländer war für die Geflüchteten. Die meisten oder viele Geflüchtete wollten unbedingt nach Schweden. Die hatten so eine Vorstellung, in Schweden, da kriegen wir alles, ein Haus, ein Garten, da ist sozusagen das Land der Erfüllung. Diese Geflüchteten landeten damals alle in Flensburg über Monate. stiegen dort einmal aus dem Zug, weil es gab keine durchgehende Zugverbindung. Wir haben in Flensburg dort mit einem großen Netzwerk die Geflüchteten über 4,5 Monate versorgt, ärztlich versorgt, mit Essen versorgt, mit Kleidung versorgt, bevor die dann weiterfuhren mit dem Zug nach Schweden. Und Dänemark hat die gerne durchgelassen, aber nicht aufnehmen wollen. Dänemark hat schon damals als eins der europäischen Länder reagiert, die gesagt haben, wir wollen nicht aufnehmen. Also Dänemark hat auch unterdurchschnittlich aufgenommen damals. Und war auch eins der ersten Länder, die sofort die Grenze dann zugemacht haben, am 4. Januar 2016 die Grenze geschlossen haben. Und sich sehr feindlich gezeigt haben gegenüber nun der Integration in Europa. Die haben sofort ihr eigenes Rezept offenbar finden wollen. Und die Dänische Volkspartei hat das damals sehr stark ausgenutzt und hat durch Angstpolitik, das ist reine Angstpolitik, die gemacht wird. Es gibt ja zwischen Flensburg und Grusau, dem nächsten Ort, gibt es ja gar keine Flüchtlingsbewegung. Also was soll der Zaun? Das ist ja wirklich völliger Quatsch. Aber diese Angst wird in Dänemark hochgehalten und geschürt, um diese Abschottungspolitik zu betreiben. Man hat sogar Europol verlassen. Die dänische Polizei ist nicht mehr in Europol. Das ist verrückt.
Jetzt sagen Sie mir, was ich immer wieder lese und höre, ist, dass es ja mit dem skandinavischen Wohlfahrtsstaatsidyll, das wir hier gerne immer noch auch heute zitieren, schon lange eigentlich auch gar nicht mehr so weit her ist, dass auch dort immer wieder neoliberal eingefärbte Reformen für Veränderungen gesorgt haben, die vielleicht den Nährboden gelegt haben, auf denen dann eben so eine Politik wächst. Nehmen wir mal an, das stimmt, und dann haben wir ja eben hier unter Zuhilfenahme sozialdemokratischer Regierungen, Regierungsparteien dasselbe erlebt. Was ist denn dann so eine Antwort, um auf diese Ängste, um auf die wachsende oder stagnierende Ungleichheit zu antworten? Ist es wirklich das bedingungslose Grundeinkommen?
Also jetzt sind wir aber schnell gesprungen von Dänemark auf Grundeinkommen.
Ich wollte jetzt mal schnell wieder hier rüber auf diese Seite der Grenze.
Ein Satz noch zu Dänemark. Dänemark ist natürlich ein Land mit 5 Millionen Einwohnern, das grenzt an ein Land mit 80 Millionen Einwohnern. Also ich glaube, auch das Dänemark ist ein sehr selbstbewusstes Land, ein Land, das immer auch sehr stolz ist auf sich selbst. Und das ist auch, finde ich, eigentlich eine gute Haltung. Was wir tun müssen, ist aufklären, miteinander aufklären und ein anderes Europa schaffen. Und eben auch Länder, die kleiner sind als wir, sozusagen nicht bevormunden, sondern ernst nehmen. Ich glaube, das will Dänemark. Dänemark möchte ernst genommen werden. Dänemark weiß aber, dass es mit 5 Millionen Einwohnern kleiner ist als andere Länder. Und daraus resultiert, glaube ich, so ein Reflex, dass man Angst haben müsse, vielleicht, weiß ich nicht, überrannt zu werden von anderen oder von einer anderen Wirtschaft. Ich glaube, wenn wir uns gegenseitig besser aufklären, ernst nehmen, wahrnehmen, wenn wir auf die Minderheitenpolitik schauen in unserer Grenzregion, die ist vorbildlich, weil sie nämlich es geschafft hat, dass sich verschiedene Identitäten können miteinander leben. Die deutsche Minderheit auf der dänischen Seite und die dänische Minderheit auf der deutschen Seite. Also da ist ganz viel Wahres drin und ganz viel, was richtig gut gegangen ist und immer noch gut läuft. Die Entwicklung in Dänemark selbst müssen wir ernst nehmen, aber ich sage immer, wir müssen mehr miteinander reden statt weniger, um eben solche Zäune oder Grenzkontrollen wieder rückzubauen, statt größer werden zu lassen. Und jetzt kommen wir zum Thema Ungleichheit. Jetzt gucke ich aber mal wieder auf unser eigenes Land. Die Ungleichheit in einem Land wie Deutschland wächst, obwohl wir eins der reichsten Länder Europas sind. Und das ist natürlich die Schieflage, wir wissen das alles. Wir haben ja kein Wissensdefizit, wir haben ein Umsetzungsdefizit. Wie kriege ich diese Ungleichheit wieder ausgeglichen? Wie kann ich wieder für gleichwertige Lebensbedingungen sorgen? Ist ja unser grundgesetzlicher Auftrag. Wie kann ich dafür sorgen, dass alle Menschen in Deutschland gleichwertig teilhaben können am kulturellen Leben, am gesellschaftlichen Leben und so weiter und so fort. Und das ist halt bis heute nicht geschafft worden. Wir haben seit der Gründung der Bundesrepublik die höchste Armutsquote und die größte Ungleichheit. Und hinzu kommt eben, dass wir seit der Wiedervereinigung, nun auch bald 30 Jahre, auch die Ungleichheit zwischen den neuen und alten Bundesländern noch nicht aufgehoben haben. Und da müssen wir uns was einfallen lassen. Mit den Sozialsystemen, die wir jetzt haben, funktioniert es offenbar nicht. Das muss man auch mal feststellen. Wir knacken demnächst die 1-Billion-Marke an Sozialausgaben in Deutschland. So kann man natürlich auch Geldkreisläufe herstellen, ja, indem ich sage, ich pumpe das alles immer nur in Sozialsysteme. Aber die funktionieren nicht. Sie sind nicht wirksam. Sie stellen keine gleichwertigen Lebensbedingungen her. Wir erzeugen mehr Kinder in Hartz-IV-Familien, wir erzeugen mehr Rentner, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Das kann ja nicht das Rezept sein. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn das Rezept?
Mhm.
Und ich biete an, dass wir mal einen Abend über das Grundeinkommen diskutieren. Das alles, was ich will. Ich bin seit vielen Jahren Anhängerin der Idee. Ich wünschte mir allerdings, wir wären überhaupt erstmal in der Lage, ernsthaft darüber zu diskutieren. Das tut meine Partei ja auch nicht. Ich bin ja auch für den Anstoß der Grundeinkommensidee furchtbar ausgelacht worden. Also ich selbst beschäftige mich schon seit bestimmt 15 Jahren damit. Als ich Oberbürgermeisterin wurde, vor anderthalb Jahren, im Januar 2017, habe ich eine Initiative der örtlichen SPD sehr gerne aufgenommen. Die haben einen Antrag gestellt im Ausschuss bei uns in der Ratsversammlung, dass wir uns als Stadt Flensburg mit dem Thema Grundeinkommen ganz öffentlich beschäftigen, als städtischer Auftrag. Diese Anträge sind angenommen worden. Die Mehrheit der Kommunalpolitik wollte das. Und sie haben mich als Oberbürgermeisterin beauftragt, bei der Landesregierung vorzusprechen, ob wir eine Testkommune werden können.
Es gibt in Schleswig-Holstein Ansätze, um sowas in der Praxis zu testen.
Richtig, es steht im Koalitionsvertrag der Landesregierung drin. Da gibt es so eine Klausel, die besagt, man will so ein Testlabor gerne durchführen.
Der Jamaika-Landesregierung.
Der Jamaika-Landesregierung. Und das haben damals die Grünen vor allem in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Und darauf habe ich mich berufen mit dem Auftrag meiner Kommunalpolitik, habe dann ein freundliches Schreiben des Ministers zurückbekommen, sinngemäß, naja, so war es ja nicht gemeint, das wird so nicht kommen.
Sondern?
Was sonst kommt, stand in dem Brief nicht. Ist in Ordnung, das ist auch eine Feststellung, aber wir haben uns zumindest mal gemeldet. Und das Zweite, was wir gemacht haben, wir haben öffentlich eingeladen, um das Thema Grundeinkommen mal mit Experten zu diskutieren. Wir haben das nicht irgendwo in einem Stammtisch gemacht, sondern in unserem Rathaus. Es sind über 200 Menschen gekommen und wir haben verschiedene Experten eingeladen aus der Schweiz, aus Holland und eine Gewerkschafterin, die ganz verschiedene Positionen vertreten haben. Und mit denen wir wirklich eine super lebendige Diskussion, aber sehr fundiert geführt haben. Und daraus mag dann jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Ich will keine Ergebnisse vorwegnehmen. Ich möchte aber, dass wir mit den Menschen darüber diskutieren, weil es ein Ansatz sein kann, Gleichheit herzustellen.
Robert Habeck, um nochmal auf ihn zurückzukommen, der hat ja aus der ganzen Grundeinkommensdebatte, die wiederum in seiner Partei sehr lebendig ist, wie Sie es gerade auch schon gesagt haben, den Schluss gezogen, so eine Art von Harmonisierung des Grundeinkommens mit der Grundsicherung so jetzt zu modellieren und zu sagen, nee, Moment mal, die Bedarfsprüfung bleibt, weil, und das wäre jetzt nämlich auch sozusagen das Argument, auf das ich mich jetzt mal hier so einlassen würde, warum muss denn jemand, der Hunderttausende von Euro verdient im Jahr, der vielleicht ein Millionenvermögen hat, warum muss man denn dem ein bedingungsloses Grundeinkommen geben?
Ich glaube, man muss andersherum anfangen zu denken. Die Frage ist, was muss man den Menschen geben, um gleichwertige Lebensbedingungen herzustellen? Ich glaube, es ist wichtig, in einer Kombination zu denken. Also das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen wird ja gerne so hingestellt, als wenn man dann gar nicht mehr arbeiten muss. Man stattet die Menschen mit, ich weiß nicht, 2000 Euro netto aus und dann kann jeder leben, wie er will. So denke ich es zum Beispiel nicht. Ich denke aber an eine tatsächlich armutsfeste Ausstattung eines jeden Menschen, unabhängig von dem, was er hat. Jeder, der in Deutschland geboren wird, hat Anspruch oder hätte Anspruch auf ein bedingungsloses Grundeinkommen in einer Höhe, das mich sozusagen überhalb einer Armutsgrenze führt und gleichzeitig aber der Anreiz, dass ich einer Arbeit nachgehe, einer Beschäftigung nachgehe oder einer Erwerbsarbeit nachgehe, bleibt. Über die ich dann etwas sozusagen darüber hinaus verdienen kann. Diese Ansätze gibt es in Holland. In Holland gibt es das für die Rentnerinnen und Rentner. Also die Rentnerinnen und Rentner bekommen dort eine Art Grundsicherung, Grundeinkommen, unabhängig von dem, ob sie gearbeitet haben oder wie viel sie gearbeitet haben, was sie gearbeitet haben. Grundvoraussetzung ist, dass man in Holland lebt oder arbeitet. Und darüber hinaus bekommt man eine Rente für das, was man an Jahren an Erwerbsarbeit sozusagen geleistet hat. Also es ist ja nicht so, dass es eine Idee wäre, die noch nirgendwo ausprobiert worden wäre. Und deswegen glaube ich, sollte man in solchen Ansätzen weiterdenken. Und jetzt zu der Frage, warum den Vermögenden? Wird immer gerne gefragt. Das eine ist, die Menschen mit einem regelmäßigen Einkommen auszustatten. Das andere ist, dass wir ja aber gleichzeitig zum Grundeinkommen natürlich trotzdem noch für Umverteilung sorgen müssen. Also, wie ist Vermögen in Deutschland verteilt? Wie wird es besteuert? Und wie schaffe ich es, dass die, die so exorbitant viel besitzen, tatsächlich auch sich mehr finanziell einbringen zugunsten unserer Systeme? Also ein Grundeinkommen erspart mir nicht die Diskussion um die Vermögenssteuer oder um die Finanztransaktionssteuer. Diese Diskussion erspart sie mir nicht, sondern ich muss beides zusammendenken und tatsächlich Finanzströme in unserer Republik auch anders führen wollen. Und ein letztes, weil ich immer gefragt werde, und wie willst du das bezahlen? Indem ich Finanzströme umlenke. Also die Frage ist ja, gebe ich 1 Million Euro für Sozialausgaben aus oder lenke ich dieses Geld anders und statte die Menschen mit einem Grundeinkommen aus, nachdem es dann nicht mehr notwendig ist, Grundsicherung zu zahlen. Ja, und nachdem es nicht mehr notwendig ist, Hartz IV zu zahlen, sondern die Menschen grundsätzlich auszustatten.
Da Sie jetzt gerade in Berlin sind, vielleicht kriegen Sie noch einen Termin im Bundesfinanzministerium, ist nicht allzu weit von hier. Olaf Scholz hätte auf jeden Fall eine interessante Gesprächspartnerin. Die hatten wir heute hier auch. Und wenn wir jetzt gerade über das Grundeinkommen geredet hatten, Frau Lange, dann muss ich jetzt direkt auf das Bürgergeld zu sprechen kommen, denn es gibt ganz andere politische Kräfte, die verstehen unter sowas wie Grundeinkommen und Bürgergeld wiederum so wieder was ganz anderes. Und einer davon ist zum Beispiel der FDP-Chef Christian Lindner. Der ist nämlich am 14. Januar der nächste Gast hier im Freitag und Radio 1 Salon. Wir werden jetzt gleich noch mit allen, die hier im Maxim-Gorki-Theater in Berlin sind, weiter diskutieren, Fragen stellen. Wenn Sie zu Hause am Radio gerne auch diese Gelegenheit nutzen und beispielsweise am 14. Januar Christian Lindner direkt Fragen stellen wollen, dann auch wieder einem hoffentlich bis dahin genesenen Jakob Augenstein, dann kommen Sie doch vorbei ins Maxim-Gorki-Theater, 14. Januar 2019, dann Radio 1 und Freitag Salon. Liebe Frau Lange, ob Termin im Bundesfinanzministerium ja oder nein, ich wünsche Ihnen noch, dass Sie eine gute Zeit hier in Berlin haben, dass Sie gut zurück nach Flensburg kommen und vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hierher gekommen sind. Regenerieren Sie Ihre Stimme in den nächsten Tagen. Danke.
Das mache ich gerne. Ich danke Ihnen.